Neulich war ich im Supermarkt Zeuge eines Wutanfalls eines kleinen jungen Mannes. Ganz offensichtlich hatten seine Eltern ihm nicht das gekauft, was er sich gewünscht hatte, und er versuchte jetzt sein Ziel zu erreichen, indem er auf dem Boden rumwälzte und rumschrie und den ganzen Laden terrorisierte. Das Spannende war, dass gleichzeitig drei Jungs an ihm vorbeiliefen. Die waren so, ich weiß nicht, 15, 16 Jahre alt. Und der eine zu dem anderen Kumpel sagte: "Und genau deshalb werde ich nie Kinder haben." Und die beiden anderen nickten ihm zustimmend zu, so, ja. Ich weiß nicht, welche Geschichten die Eltern, deine Eltern über dich erzählen, als du klein und als du niedlich warst. Aber ich glaube, viele Eltern freuen sich darüber, wenn ihre Kinder gehorsam sind. Gleichzeitig ist aber auch Gehorsam ein Wort, bei dem viele Leute zusammenzucken. Ich habe kurz nachgeschaut, wie Leute das interpretieren, so mit Gehorsam, was da für Assoziationen kommen. Und du kannst dann solche Sachen nachlesen wie: Gehorsamkeit beruht auf Angst. Das erwünschte Verhalten des Kindes wird mittels Druck und emotionaler Erpressung und Bestrafung und Einschüchterung und Bestechung in Form von Belohnung erreicht. Das Kind kann dann keine individuelle Persönlichkeit entwickeln. Die emotionale Entwicklung wird gestört. Das Kind muss ständig seine Gefühle unterdrücken. Kinder zeigen bei Gehorsam ein schwaches Selbstbewusstsein. Und manche behaupten sogar, jemand behauptet, dass wenn ein Kind Gehorsam lernt, dass es sich dann viel mehr von anderen beeinflussen lässt, zum Beispiel zum Alkohol- und Drogenkonsum überreden lässt. Und bestimmt können Eltern, wenn es um Grenzen setzen geht, wenn es um Gehorsam geht, Fehler machen. Aber mein Eindruck ist, dass Gehorsam oft viel schlechter wegkommt, als sinnvoll ist. Oder anders: Es gibt tatsächlich eine starke Form von Gehorsam. Ein Gehorsam, der gut tut, der sinnvoll und wichtig ist. Und vor allen Dingen ein Gehorsam, der zu meiner Beziehung zu Gott gehört. Ich will gleich mit uns einsteigen in diesen Text. Das sind die nächsten Verse im Markus-Evangelium. Aber ich will mit euch über diesen Begriff nachdenken, aber eines ist mir wichtig. Manche Christen denken nämlich bei Gehorsam genau dieses: Gehorsam, weil ich Angst vor Gott habe. Gehorsam aus Druck. Gehorsam, weil ich muss. Und mir ist es deshalb wichtig, wenn wir jetzt gleich diese Verse lesen aus dem Markus-Evangelium, dass du diese Verse liest mit dem Gedanken: Wie lebt Jesus Gehorsam? Welch einen Gehorsam zeigt Jesus in diesen Versen? Wenn du Jesus folgst, was ist denn das, was du von Jesus als Gehorsam ablesen kannst, was du von ihm lernen kannst? Wie hat er in Sachen Gehorsam gelebt? Und wenn ich Jesus hinterherlebe, was bedeutet das dann? Markus 1, Abvers 9. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: "Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude." Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. 5 Verse, wenigstens, wo ich wahrscheinlich sehr leicht drüber weglesen würde, aber ich glaube, diese Verse haben große Bedeutung. Warum? Weil vieles von dem, was Jesu Leben ab da bestimmen wird, schon hier angelegt ist. Und wenn du wissen willst, wer Jesus ist, wie seine Haltung ist, was ihm wichtig ist, mit welcher Motivation er unterwegs ist, dann gibt diese Verse geben eine Idee davon, wohin die Reise geht. Warum ist das für mich jetzt von Bedeutung? 2000 Jahre später. Christsein bedeutet, ich folge genau diesem Jesus. Christsein bedeutet, ich vertraue genau diesem Jesus. Christsein bedeutet, mein Leben ist durchdrungen, geprägt, bestimmt von genau diesem Jesus. Das, was er vorgemacht hat, das will ich nachmachen, soweit wie ich das kann. Ich bin nicht Jesus, aber das ist mein Vorbild, das Muster. Und deshalb mein erster Gedanke hier bei diesen Versen ist Gehorsam in Demut. Diese Momente zeigen die erste Phase oder die ersten Momente von dem, wie Jesus aktiv wird. Und wie viele, viele andere, wir haben das beim letzten Mal, vielleicht bist du auch da dabei gewesen, da haben wir schon gelesen von Leuten, und das waren nicht wenige, die hinausgegangen sind zu Johannes dem Täufer und sich von ihm haben taufen lassen. Viele Leute die mussten erstmal eine ganze Strecke in die Wüste hineingehen, weil sie dort dann Johannes getroffen haben. Es ist eine besondere Zeit. Viele Leute, denen ist bewusst, dass sie nicht so leben, wie Gott das gefällt. Sie haben eine tiefe innere Sehnsucht danach, mit diesem Gott in Ordnung zu kommen. Und Johannes trifft genau ins Schwarze, wenn er den Leuten sagt, und das sagt er sehr deutlich, ihr müsst umkehren, es muss anders werden. Und die Leute lassen sich taufen als symbolisches Zeichen, mein altes Leben geht unter, die Sünde wird abgewaschen und ich komme zu einem neuen Leben hoch, ich bin wieder sauber, so ist meine Beziehung zu Gott. Und jetzt gibt es für Johannes einen sehr irritierenden Moment. Auch Jesus kommt vorbei, um sich taufen zu lassen. Warum Jesus? Also Johannes weiß, wer Jesus ist. Johannes weiß, dass es bei Jesus nichts zu vergeben gibt. Jesus ist ohne Sünde. Er ist der fehlerlose Sohn Gottes. Johannes weiß, dass Jesus, dass alles, was hier passiert mit Wasser taufen und so, das braucht Jesus nicht. Und warum kommt Jesus trotzdem, um sich taufen zu lassen? Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Markus-Geschichte nicht das einzige ist von dieser Situation, nicht der einzige Bericht über diese Situation, sondern im Matthäus-Evangelium kann man nachlesen, dass was an Dialog zwischen Johannes dem Täufer und Jesus passiert ist. Und ich finde einen Moment sehr wichtig, Matthäus 3, Vers 14. Johannes wehrte sich entschieden dagegen, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir wollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und da willigte Johannes ein. Johannes versteht nicht, dass Jesus zu ihm kommt und sich taufen lassen will. Das versteht er nicht. Aber Jesus hier sagt, ich mache das, ich lasse mich taufen aus Gehorsam Gott gegenüber. Gottes Gerechtigkeit, das ist der Ausdruck, der hier steht, Gottes Gerechtigkeit soll erfüllt werden. Johannes, ich habe einen Auftrag und ich will diesem Auftrag gehorsam sein. Was ist dieser Auftrag? Jeder von uns kommt einmal vor Gericht Gottes. Wenn ich hier meine Augen zumache auf der Erde, werde ich vor Gott stehen. Und dann fragt mich Gott, Marco, bringst du das Entscheidende mit, dass ich dich durchlassen kann? Und das Entscheidende ist genau dieser Ausdruck, den Jesus hier erwähnt, die Gerechtigkeit Gottes. Was bedeutet das? Mein Problem ist meine Ungerechtigkeit. Ich bin nämlich nicht so, wie ich eigentlich sein sollte. Ich kenne meine Fehler, meine Schuld, mein Versagen und Gott sagt mir, ich bin ein gerechter Gott, ich bin ein heiliger Gott, das passt nicht zusammen. Und deine Gerechtigkeit, die du zustande bringst, reicht nicht, um bei mir durchzukommen. Und genau deshalb startet Jesus hier seine Mission. Jesus gibt sein Leben, damit ich die Gerechtigkeit bekomme, die ich nicht von mir aus habe, die ich aber von ihm geschenkt bekomme. Ich bekomme Vergebung meiner Schuld, weil Jesus an meiner Stelle für meinen Mist, für meine Schuld, meine Sünde bezahlt hat. Dazu brauchte es sein Leben Und er stirbt am Kreuz und dadurch bekomme ich Gnade geschenkt, Vergebung geschenkt. Und das ist die Gerechtigkeit, die dann vor Gott zählt. Deshalb kommt der Sohn Gottes, Jesus Christus, kommt auf diese Erde und er kommt uns so nahe. Gott selber durch Jesus identifiziert sich so sehr mit uns. Und dieser Weg startet hier mit dieser Taufe, wo Jesus sagt, ich bin euch Sünder so nahe, ich identifiziere mich so sehr mit euch, mein Weg startet hier, um euch zu retten, so sehr, dass ich mit euch in dieser Reihe stehe, bei Johannes dem Täufer, ich stelle mich an, ich bin wie alle anderen, so nahe komme ich euch, euch Sündern. Und Jesus sagt so startet dieser Prozess, so startet meine Mission, wenn es darum geht, die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Ich finde das erstaunlich, bezeichnend, wunderbar, dass Jesus so demütig ist und schlicht das tut, was sein Vater von ihm will, gehorsam seinem Vater gegenüber. Und als ich das gelesen habe, haben mich zwei Dinge beschäftigt, die ich einfach euch erzählen will. Das erste: Jesus ordnet sich voller Demut bei den Sündern ein. Vielleicht irre ich mich, aber bei Christen habe ich manchmal den Eindruck, dass sie in einer gewissen Überheblichkeit oder dass es nahe liegt oder dass es schnell passiert, in einer gewissen Überheblichkeit auf diese kaputte Welt zu gucken. Ah, die Sünder dieser Welt, schau mal, die kriegen das doch sowieso nicht hin, hätten die Jesus und so, aber siehst du, was davon wird, wenn man so mit ohne Jesus unterwegs ist und mit einer gewissen, sagen wir, Arroganz den Leuten gegenüber. Und das war nicht, was ich sehr spannend finde, nichts davon ist bei Jesus. Jesus stellt sich auf die gleichen Ebene. Jesus macht da nichts lächerlich. Jesus zeigt nichts an Überheblichkeit, sondern er sagt, ich komme diesen Leuten so nahe, ich stelle mich so sehr auf eine Stufe. Ich bin so sehr mit diesen Leuten, dass ich, wenn ich Jesus nachfolge, gar keinen Grund habe, auf die anderen herabzusehen. Ich folge diesem Jesus, ich will es so tun wie er. Und er reiht sich da voller Liebe ein. Wenn ich Jesus folge, habe ich jeden Grund mitzuleiden und zu hoffen, dass die Menschen neben mir, auf der Arbeit, wo auch immer, dass sie anfangen, diesem wunderbaren Jesus zu vertrauen, in Liebe ihnen gegenüber. Eine zweite Sache, die mich hier beschäftigt. Ich will dir sagen, dass dieser Vers hier die größte Spannung für mich erzeugt, wenn ich mit Leuten argumentiere, so in der Art, ich bin doch jetzt so lange Christ, ich bin schon vor einiger Zeit zum Glauben gekommen, alle wissen doch, dass ich als Christ lebe, warum solle ich mich noch taufen lassen? Dass ich mich taufen lasse, ist doch irgendwie jetzt nach so vielen Jahren doch nicht wirklich stimmig, oder? Ich will das hier kurz einen Aspekt sehr deutlich machen. Jesus lässt sich hier taufen, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte, sondern er macht das schlicht, den Auftrag Gottes zu erfüllen, schlicht gehorsam zu sein. Vielleicht ist es für dich dran, dich taufen zu lassen, nicht weil du denkst, dass du es nötig hast. Vielleicht ist es dran, dich taufen zu lassen, sondern schlicht, weil du den Willen Gottes erfüllst, so wie Jesus das hier auch getan hat. Okay, damit sind wir schon fast beim zweiten Gedanken hier. Der Gehorsam zum Willen Gottes. Als Jesus aus dem Wasser steigt, reißt der Himmel auf und Gott selber durch den Heiligen Geist kommt auf Jesus herab. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Das muss ein eindrücklicher Moment gewesen sein. Und ich weiß nicht, wie bewandert du in der Bibel bist, aber oft die Leute damals kannten ja gewisse Textstellen. Es hat sie vielleicht erinnert an das, was der Prophet Jesaja im Alten Testament gesagt hat. Zum Beispiel in Jesaja 61, da steht Folgendes in Vers 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten, Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Jesus startet diesen Prozess und er startet diesen Prozess, dass der Geist des Herrn ruht tatsächlich sichtbar. Das ist ein Moment, wo Gott ganz deutlich sagt, hier bin ich mit meinem Sohn. Ich weiß nicht, was ich jetzt sage. Ich sage da ja nicht häufig was nicht in dem Text steht, aber mein Eindruck ist sehr deutlich, dass dieser Moment, wo der Heilige Geist auf Jesus herabkommt, nicht so sehr ein Moment ist für Jesus, denn der Heilige Geist ist einer, der von Anfang an im Leben von Jesus eine große Rolle gespielt hat. Mein Eindruck ist, das ist eher etwas für die Zuschauer, für die Leute, die das mitkriegen und bis heute für uns auch als diejenigen, die das dann nach 2000 Jahren immer noch lesen. Und damit ist es noch nicht genug. Markus schreibt hier, siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wahnsinn. Was muss das für ein Moment gewesen sein? Aus dem Nichts, keiner kann das zuordnen. Die alle sehen und hören, sehen nichts, hören aber sehr deutlich. Und das ist das lebendige Wort Gottes, das jetzt zu hören ist. Gott macht deutlich, ich bin in meinem Sohn mitten unter euch. Gott stellt sich ganz deutlich zu seinem Sohn Jesus Christus. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich auch da noch mal kurz, was bei den Leuten damals wahrscheinlich geklingelt hat, nämlich eine andere Stelle in Jesaja, da heißt es so, Jesaja 42, Vers 1, der Herr spricht, seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Gott ist da, das ist ganz deutlich. Jesus startet seinen Dienst und Gott ist mit ihm. Gott will im Heiligen Geist, im Gott, dem Vater, die Dreieinigkeit ist da, will ganz deutlich machen, das, was hier passiert, ist übernatürlich. Das ist nicht von Menschen organisiert, nicht von Menschen ausgedacht, was auch immer, sondern es ist Gott selber, der sich aufmacht zu uns Menschen. Gott, der Vater, freut sich über seinen Sohn, Jesus. Gerade bei diesem Moment der Freude, ich selber musste daran denken, das, was in Matthäus 25 steht, eine ganze Zeit lang später, kommt wieder so ein ähnlicher Ausdruck. Frage mich, oder das ist ganz spannend zu gucken, wann freut sich Gott? Was ist das? Was ist der Moment? Was bringt Gott dazu, sich zu freuen? Und mich erinnert das an dieses Gleichnis, wo Jesus das deutlich macht. Es geht um einen Chef, der seinen Mitarbeitern viel Geld anvertraut hat und denen, die mit diesem Geld gut umgehen, sagt er Folgendes. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Gott freut sich. Und da muss ich denken, diese Leute waren gehorsam und Gott hat sich gefreut. Und mein Gebet ist immer wieder, Gott, ich will das tun, was dich freut. Gott, ich will das tun, was dich freut. Und was ist heute dran? Was sind die Dinge, die passieren können, die ich entscheiden kann, wo ich Schritte unternehme, Begegnungen, was es auch immer ist. Gott, was kann ich tun, dass es dich freut? Mein dritter Gedanke. Gehorsam in allem Widerstand. Vor ein paar Tagen rief mich jemand an und die Person musste einfach ihren Frust rauslassen. So in der Art und Weise. Jetzt bin ich Christ geworden. Jetzt versuche ich das zu tun, was Gott von mir will. Und jetzt passiert mir ein Missgeschick nach dem anderen. Vielleicht kennst du das. Du hast einen Moment, wo du den Eindruck hast, Jetzt bin ich Gott nahe, jetzt bin ich mit ihm unterwegs, jetzt habe ich das vielleicht sogar selber verstanden und ich gehe Schritte im Wachstum Jesus hinterher und was es auch immer ist. Gott hat, du hast den Eindruck, Gott hat mein Leben verändert und ich, du bist motiviert, ermutigt. Und dann geht es weiter, einen Schritt und du bist in einer Krise, du bist in einem emotionalen Loch und du denkst jetzt, gerade eben war doch alles gut. Was ist denn jetzt passiert? Und ich weiß nicht, ob Jesus so gedacht hat, aber das ist genau das, was ihm passiert ist. Markus 1, Vers 12 nochmal. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Du kannst in den anderen Evangelien, und ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, aber in den anderen Evangelien kannst du sehen, was dann passiert ist. Und das war, sagen wir, das ist schwere Kost gewesen für Jesus, die Versuchung auszuhalten, vom Satan versucht zu werden. Lass mich kurz meine Nase putzen, dann geht's weiter. Für Jesus ist es so, in dem einen Moment ist es etwas, wo er die Größe Gottes erlebt, eine Ermutigung von Gott. Und in der nächsten Situation wird er versucht vom Teufel. Und das Irritierende daran, ich weiß nicht, ob dir das eben aufgefallen ist, aber das Irritierende daran ist, dass der Heilige Geist selber der Ausgangspunkt ist, dass der Heilige Geist Jesus motiviert, in die Wüste zu gehen. Und da ist es für ihn eine Ausnahmesituation. Ich will nicht groß rumspekulieren darüber, warum das so passieren musste und was der Gedanke dabei ist, aber es ist für Jesus eine absolute Ausnahmesituation, nicht einfach. Okay, ich bin nicht Jesus, aber was ich möchte ist, dass Gottes Willen in meinem Leben sichtbar wird, egal ob die Umstände gut sind, ob ich ermutigt bin, ob es vorwärts geht, ob es für mich eine fröhliche Situation ist oder ob es ein Moment des Widerstandes und der Schwierigkeiten bedeutet. Ich möchte Jesus gehorsam sein. Ich möchte es ihm nachtun. Ja, ich kenne Phasen, in denen da freue ich mich, Gott zu dienen. In den letzten Wochen, und ich, dass ihr das mal auch mitkriegt, in den letzten Wochen haben mehrere Leute angefangen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen, haben eine Entscheidung getroffen, mit diesem Jesus will ich unterwegs sein. Und das ist etwas, wofür, also ein Teil von dem, weshalb ich Pastor bin, ist genau das. Ich freue mich darüber. Aber ich will Gott gehorsam sein, ich will tun, was er sagt, auch wenn es schwer ist. Und ich sage das ehrlich, es gibt Momente, da verstehe ich nicht, was der Sinn ist. Wo ich Gottes Wege nicht einordnen kann. Es gibt Momente, wo ich auch nicht weiß, was der nächste Schritt ist, wo ich keine Ahnung habe. Aber eins weiß ich. Gott ist treu, auch wenn es Schwierigkeiten und Widerstand und auch wenn es Versuchung gibt. Und ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert. Ich will vorbereitet sein. Weißt du, was ich damit meine? Letzte Woche schreibt mir ein junger Student, er wohnt nicht in Bremen und wir kennen uns auch noch gar nicht so lange, aber er schreibt mir, Marco, ich will in meinem geistlichen Leben, in meiner Beziehung zu Jesus, will ich lernen und ich will mehr gehorsam sein und ich will dich fragen, ob du mich begleiten kannst auf meine geistliche Reise. Du darfst mir die schwierigen Fragen stellen, du darfst mir die kritischen Fragen stellen. Ich will davon lernen. Weißt du, die Schwierigkeiten in meinem Leben mit Jesus hinterher. Das ist nicht die Ausnahme. Das ist nicht etwas, ups, also das passiert ja sonst niemanden und jetzt hab nur ich das. Nee, überhaupt nicht. Sondern es gehört, die guten Zeiten gehören dazu und die schwierigen Zeiten gehören dazu. Wenn du denkst, im Moment, ich bin in so einer Phase, yeah, Jesus, warte ab. Ich freue mich darüber, dass du so eine Phase hast, aber die anderen werden kommen. Und ich will dir sagen, du bist dem nicht hilflos ausgesetzt. Deshalb will ich dir wieder, ich weiß, das ist so ein Ausdruck, den ich in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gesagt habe, aber ich meine das wirklich. Lass es nicht laufen. Tu, was dir möglich ist, nicht nur Gott gehorsam zu sein, sondern auch Gott gehorsam zu bleiben. Halte deine Beziehung zu Jesus frisch. Investiere in diesen, Gott, was hast du mit mir vor? Was sind die Dinge, die ich gerade entscheiden soll? Wohin geht die Reise? Gott, zeig mir. Gott, ich will, dass du dich freuen kannst. Was ist heute dran? Und ich will dich das am Schluss fragen. Wie ist das mit dir und Gehorsam Gott gegenüber? Wenn du darauf wartest, dass du alle Dinge, die Gott dir sagt, die sein Wort dir sagen, wenn du darauf wartest, dass all dir das plausibel erscheint, ich glaube, du wirst einige Sachen verpassen, wo es schlicht Wert hat, das zu tun, was er will, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich bin dankbar dafür, dass viele Dinge, die Gott von mir möchte, wo es darum geht, gehorsam zu sein, dass das für mich sehr plausibel ist. Aber es gibt auch Dinge, die tue ich einfach, weil ich Gott treu bleiben will. Wie sehr ist Gehorsam deine Motivation? Eine gute, eine starke Motivation, Gott hinterher. Und Jesus zeigt uns das hier. Jesus, was ich so schön finde an diesen Versen ist, Gott kommt nicht nur zu uns und sagt uns, Marco, sei mir gehorsam, Schluss, aus die Maus. Sondern hier in diesen Versen sagt Gott, hier, ich mach's selber. Jesus, mein Sohn, er ist gehorsam. Und er zeigt dir, wie es geht. Und deshalb mach's ihm einfach nach. Machst du das? Soweit.